Herzlich willkommen bei Notesignal, eurem Bitcoin-Podcast. Heute wieder mit Thorsten.
Hallöchen.
Und heute auch mal ausnahmsweise neu dabei, der Martin.
Hi.
Thorsten, was ist denn eigentlich unsere präferierte Zeit?
Das ist natürlich die Blockzeit und die ist aktuell bei 718196.
Was für ein fantastisches Intro. Damit haben wir das heutige Thema nämlich schon angekündigt. Wir werden heute uns ein bisschen über Zeitpräferenz unterhalten. Aber bevor wir das machen, ihr kennt den Martin vielleicht schon aus unserem Buchclub. Da ist er auch regelmäßiger Gast gewesen. Martin, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, damit die Zuhörer auch wissen, wen sie denn da hören.
Ja, sehr gerne. Martin, ich bin 33 Jahre Zeitpräferenz jung. Bin seit kurzem, also verhältnismäßig kurz erst sogar im Bitcoin-Space, bin aber relativ schnell durch dieses ganze Rabbit Hole gefallen, sodass ich jetzt auch schon gerade im Prozess bin zu sagen, ich lasse meinen Fiat-Job hinter mir und mache mich im Bitcoin-Space stattdessen selbstständig und gründe ein Business. Und bin total froh, dabei zu sein. Wird sicher cool.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, spannende Geschichte. Ich glaube, das heben wir uns mal für ein anderes Mal auf, aber diese Story von dir, dass du wirklich erst seit kurzem im Rabbit Hole bist und direkt gesagt hast, ich ziehe die Reißleine in meinem Fiat-Job und stelle voll um auf Bitcoin, ist super spannend. Aber das machen wir in einer anderen Folge. Heute soll es um Zeitpräferenz gehen. Thorsten, was verstehen wir denn unter Zeitpräferenz?
Ja, genau. Also Zeitpräferenz ist so das Hauptthema und Zeitpräferenz, Bitcoin und wie uns Bitcoin in irgendeiner Form verändert hat oder unsere Zeitpräferenz auch in irgendeiner Form dann, die wir dann angepasst haben durch das Beschäftigen mit dem Thema Bitcoin. Aber grundsätzlich, um das Thema einzuführen, müssen wir erstmal klären, was versteht man unter Zeitpräferenz. Zeitpräferenz ist ein Begriff aus den Wirtschaftswissenschaften, der im Endeffekt beschreibt, wie wichtig einem Dinge sind, ob man die Dinge halt jetzt haben möchte oder eher in der Zukunft. Deswegen kann man die Dinge auch als Jetzt-Präferenz bezeichnen, damit man auch so versteht, was ist der Unterschied zwischen einer hohen oder einer niedrigen Zeitpräferenz. Wenn ich eine hohe Jetzt-Präferenz habe, um dieses Wort nochmal zu bemühen, dann will ich halt Dinge so schnell wie möglich haben und habe eigentlich keine Lust, irgendwie darauf zu sparen, nimm mir ganz viele Kredite oder sonst irgendwie sowas und kauf mir die Dinge so schnell, wie es nur geht. Dann das Gegenteil dazu ist dann, wenn man eine niedrige Zeitpräferenz halt hat, das sind dann halt primär dann die Leute, die dann in die Zukunft planen, auch schon mal sparen, die jetzt nicht unbedingt wissen, ich muss mir jetzt unbedingt morgen das neue Handy kaufen oder die neue Konsole, wenn sie denn rauskommt, sondern ich spare darauf lieber und gebe mein Geld gegebenenfalls dann eher für Dinge aus, von denen ich auch langfristig einen größeren Nutzen halt habe und plane somit auch vor. Somit kann man dann das Thema Zeitpräferenz schon mal ein bisschen einordnen, dass wir da dann zwischen einer hohen oder einer niedrigen Zeitpräferenz unterscheiden, wobei die Grenzen dazwischen aber auch sehr fließend sind. Also es gibt halt zwischen diesen beiden Extremen, die ich gerade ein bisschen beschrieben habe, gibt es halt jetzt keinen, dass man einen explizit in eine Schublade einordnen kann. Also diese Grenzen dazwischen sind fließend. Und wie wir jetzt wahrscheinlich auch heute in diesem Podcast herausfinden werden, kann sich natürlich diese Präferenz im Laufe des Lebens auch in die eine oder in die andere Richtung dann verändern. Und gerade Bitcoin, das was auch heute Abend jetzt unser Thema ist, führt halt häufig dazu, dass die eigene Zeitpräferenz eher niedriger wird, weil man halt weiter in die Zukunft schaut und auch dann eher Dinge spart oder dass man halt einfach sich Gedanken für die Zukunft macht.
Der Gedanke ist mir eben gekommen. Es gibt ja Dinge, die sehr unangenehm sein können für mich. Ne? Irgendwie unangenehme Aufgaben, von denen ich weiß, wenn ich sie heute nicht erledige, dann werden sie mich morgen oder übermorgen, irgendwann werden sie kommen, dann sitzen wir im Nacken. Was habe ich denn jetzt für eine Zeitpräferenz, wenn ich sage, okay, ich mache diese unangenehmen Dinge, mache ich jetzt, damit ich hinterher den Rücken frei habe? Habe ich dann eine niedrige Zeitpräferenz oder eine hohe Zeitpräferenz? Oder ist es eine positive oder negative Zeitpräferenz? Oder irgendwas in der Art?
Gute Frage.
Also um den Podcast von dem Patrick Lempe nochmal zu bemühen, den wir auch hier gerne in den Shownotes nochmal verlinken, Zeit, Geld, Wirtschaft, der hat eine eigene Folge über das ganze Thema gemacht und der hat in der Folge gesagt, also die Zeitpräferenz ist immer positiv, es gibt keine negative Zeitpräferenz. Also das schon mal, um deine Frage von gerade zu beantworten, also die ist immer positiv, egal wie...
Also von der Idee her, weil die Zeitpräferenz immer irgendwas widerspiegelt, was irgendwie in der Zukunft ist. Insofern
ja, genau,
positiv.
Genau,
okay, genau. Okay. Genau, aber es ist trotzdem noch eine Frage, über die man vielleicht mal philosophieren könnte. Was hat man eigentlich, also was tut man eigentlich, wenn man unangenehme Dinge aufschiebt, beziehungsweise unangenehme Dinge nicht aufschiebt, sondern sagt, ich ziehe sie eigentlich lieber vor, als dass sie mir irgendwie noch eine Woche im Nacken sitzen.
Ich finde ja, man kann das aus zwei Perspektiven sehen. Das eine ist, also wenn man auch vom Wort her kommt, Zeitpräferenz im Sinne von, wie viel Zeit präferiere ich mir mit etwas zu lassen. Schöner finde ich aber eine Betrachtung als, welche Zeit präferiere ich im Verhältnis jetzt und die Zukunft. Und wenn ich sage, ich präferiere jetzt, dann gehe ich nach kurzfristigem Vergnügen und ignoriere Langzeitfolgen. Wenn ich aber die Zukunft präferiere, dann bin ich bereit, dafür in der Gegenwart Aufwand zu betreiben, gegebenenfalls unangenehme Dinge zu tun, zu verzichten, um halt in der Zukunft dafür einen Vorteil zu haben, weil ich dann quasi die Zukunft der Gegenwart gegenüber präferiere.
Genau. Ja, genau. Ich glaube, dieser Zusammenhang ist dann nochmal wichtig hervorzuheben, dass man einfach dann... In der Gegenwart auf Dinge verzichtet. Das war, glaube ich, nochmal das wichtige Stichwort, um den Vergleich da oder nochmal die Unterschiede da besonders hervorzuheben. Weil es ist auch, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass eine hohe oder eine niedrige Zeitpräferenz, dass das eigentlich, das kann man nicht bewerten, ob das jetzt eine gute oder eine negative Eigenschaft von irgendjemandem halt ist. Also das ist vollkommen unrelevant, weil es je nachdem, wie in was für einer Lebenssituation man natürlich halt ist, kann natürlich auch eine niedrige Zeitpräferenz auch, sag ich mal, positiv für einen selber halt sein oder halt irgendwie. Also, dementsprechend ist es, glaube ich, auch schwierig, das so zu klassifizieren, dass eine niedrige Zeitpräferenz immer besser ist als eine hohe.
Ja, vielleicht um es mal an einem plastischen Beispiel deutlich zu machen, wenn ich extrem durstig in der hitzigen Wüste rumlaufe, dann bringt es mir nichts, den Schluck Wasser irgendwie, also die Gratifikation durch den Schluck Wasser auf später zu schieben, weil sobald ich Wasser bekomme, dann sollte ich das auch konsumieren.
Genau, das spielt ja dann auch ganz stark dann mit den persönlichen Bedürfnissen dann halt einher, die man halt hat in Bezug dann zu knappen Ressourcen und auch Zeit, die man dann irgendwo dann aufbringt. Aber gerade jetzt so bei essentiellen Sachen, wie du gerade sagtest, wenn du einen Schluck Wasser, wenn man halt in der Wüste unterwegs ist oder sonst irgendwie so, dann, ich weiß nicht, ob da jetzt dann Zeitpräferenz dann so das richtige Mittel ist, weil das sind einfach essentielle Bedürfnisse, die jetzt da vielleicht so ein bisschen von außen vor sind irgendwie.
Aber das ist doch, Zeitpräferenz ist ja eine, ich nenne es mal Variable, die nicht nur von dir selbst, sondern auch von deinen Umständen bestimmt wird. Also wenn du Absolut. In der Wüste bist und du hast zum Beispiel Wasser, dann kann es ja durchaus sinnvoll sein, dass du dir dein Wasser einteilst. Wenn du jetzt, keine Ahnung, weißt, du bist eine Woche in der Wüste, dann macht es Sinn, auch wenn du am zweiten Tag denkst, oh, jetzt noch ein schönes Wässerchen, das dir eventuell vorzuhalten, damit du nicht an Tag 7 denkst, Alter, ich gehe kaputt. Und dann ist das so deine persönliche Zeitpräferenz, aber die Umstände spielen eine große Rolle darin, was für eine Zeitpräferenz du haben kannst, unabhängig von deiner persönlichen Präferenz bezüglich der Zeitpräferenz.
Ja, genau. Es gibt natürlich auch jetzt, wie das du gerade beschrieben hast, sind ja dann diese sogenannten externen Faktoren, die ja dann auch dann einen großen Einfluss dann auch auf die persönliche Entscheidungsfindung dann auch gegebenenfalls dann halt haben. Oder dass man halt in dieser Situation dann halt eine niedrige Zeitpräferenz halt hat, aber durch externe Faktoren vielleicht auch dazu gezwungen wird, diese Präferenz anzupassen. Also in die Höhe oder wie man es auch bezeichnen mag dann.
Warum spielt der Begriff der Zeitpräferenz in Bitcoin eine so große Rolle? Ich meine, man hört das ja in Bitcoin-Kreisen immer mal wieder, egal ob man sich jetzt im Twitter-Space aufhält oder verschiedene Artikel liest oder Bücher liest. Warum ist dieser Begriff Zeitpräferenz in Bitcoin so Aber warum spielt er so eine wichtige Rolle?
Martin, willst du?
Gerne. Also ich glaube, es gibt mehrere Dimensionen. Das eine ist, die generelle Tendenz bezüglich Zeitpräferenz scheint zu sein, wenn ich in der Lage bin, wenn ich eine niedrigere Zeitpräferenz haben kann, entweder aufgrund meiner Umstände oder aufgrund meiner Persönlichkeit, dann ist das im Allgemeinen vorteilhaft. Weil was ich im Prinzip mache, und das, also da habe ich ganz viel von Dr. Jordan Peterson gelernt, an der Stelle vielleicht einen kleinen Shoutout. Was ich ja im Prinzip mache, ist, ich handle mit der Zukunft. Ich trade quasi meine Gegenwart gegen einen Vorteil in der Zukunft. Und solange meine Umgebungsfaktoren ausreichend stabil sind, dass ich meine Zeit jetzt gegen einen größeren Mehrwert in der Zukunft tauschen kann, solange ist das von Vorteil. Und Bitcoin ist ein Store of Value, aber auch gleichzeitig ein Store of Time, weil ich ja die Zeit, die ich heute nehme, zum Beispiel in Form von Arbeit, investieren kann und dann speichern kann. Und Bitcoin ermöglicht es, zum ersten Mal diese Zeit wirklich stabil zu speichern. Und ich glaube, das ist einer der großen Punkte, weil Bitcoin es ermöglicht, dass ich die Zeit von heute tatsächlich für morgen auch gut speichere und sie nicht mit 5% Inflation oder mehr verfällt. Und deshalb bietet es überhaupt erst die Möglichkeit, eine niedrigere Zeitpräferenz zu haben. Gleichzeitig, wenn ich mich dafür entscheide, eine niedrigere Zeitpräferenz zu haben und zum Beispiel in Form von Konsumverzicht jetzt mein Geld nicht zu investieren, sondern es stattdessen in Bitcoin zu packen, dann erhöhen sich dadurch die Returns on Investment ganz deutlich. Das heißt, es ermöglicht das und es belohnt das. Und ich glaube, das sind die beiden Hauptpunkte, warum es so eine große Rolle für Zeitpräferenz spielt.
Interessante These, ne? Im Grunde hast du ja gesagt, dass Bitcoin ein Zeitspeicher ist.
Ja.
Witzig. Ein Zeitspeicher für die eigene Lebenszeit, ne? Wahrscheinlich das. So wird es ja häufig dann auch genannt.
Ja.
Hat sich denn, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, bei euch die Zeitpräferenz, seitdem ihr euch mit Bitcoin beschäftigt habt, denn verändert, wenn ihr so mal ein bisschen in die Vergangenheit schaut, wie ihr früher vielleicht gelebt habt, um jetzt heißt ein bisschen mal ein bisschen praktischer anzugehen, könnt ihr das von euch behaupten, dass sich das verändert hat, wenn ihr so mal zurückschaut? Jan-Paul, bei dir?
Ich finde, das ist eine extrem schwierige Frage. Also ich würde auch die These vertreten, dass Bitcoin meine Zeitpräferenz kleiner gemacht hat. Das ist richtig, ne? Also ich habe eine niedrigere Jetzt-Präferenz. Also ich versuche schon... Nee, also es ist nicht so, dass ich aktiv versuche, Konsum, den ich heute haben könnte, irgendwie in die Zukunft zu verlagern. Was ich ein bisschen mehr bei mir beobachte, ist, dass ich versuche, mein Konsumverhalten halt einzuschränken. Dass ich halt nicht irgendwie, also ne, sofort irgendwie die neueste Konsole haben möchte oder weiß nicht, irgendwie, früher habe ich, glaube ich, fast alle 2 Jahre ein neues Handy gehabt. Mittlerweile, das hat sich wirklich geändert, weil ich halt bei jedem Kauf, den ich tätige, tatsächlich überlege, okay, brauche ich das jetzt nicht wirklich? Macht es nicht vielleicht mehr Sinn, die Sats, die ich speichere, indem ich dieses Handy oder diese Konsole nicht kaufe und sie einfach in Bitcoin abspeichere und ein paar Jahre warte, um dann vielleicht ne, einen größeren Mehrwert davon haben zu können? So viel, glaube ich, das ist, glaube ich, bei mir der aktuelle Stand, wie ich meine Zeitpräferenz einschätzen würde.
Dieser klassische Bitcoin-Ersatz von, ich könnte mir das jetzt kaufen oder ich könnte stattdessen Bitcoin kaufen.
Absolut, absolut.
Ja. Was ich mich dabei auch frage, warum hast du eigentlich dann noch einen Stuhl?
Ja. Weil das verbrennt das alle ja, Stühle.
Das ist ja die Extremform von der niedrigen Zeitpräferenz, die so Bitcoinern ja dann ab und zu mal so zugesprochen wird, die dann halt nur noch auf so einer Matratze am Boden sitzen, haben noch einen Laptop und ein Glas oder irgendwie was und der Rest wird alles verkauft und dafür wurden dann Sats gekauft.
Aber das ist auch, ich glaube, das ist halt, ne, wie so häufig bei so extremen Sichtweisen, das ist ja verkürzt betrachtet, weil du investierst ja in mehr als eine Form in deine Zukunft und eine Sache ist, dass du sagst, naja, ich investiere meine Zeit in finanzieller Form, aber gleichzeitig hast du ja auch ein Interesse, also wenn du eine stärkere Zukunftspräferenz hast, als deine Jetzt-Präferenz, also eine niedrige Zeitpräferenz, dann musst du ja auch in anderen Bereichen auf deine Zukunft gucken. Und da kommen dann so Sachen rein wie Glück, aber langfristiges Glück halt, Gesundheit, Entscheidungen zu treffen, die dich in deinem Leben auch über lange Zeit hinweg glücklich machen, um halt sicherzustellen, dass du eine möglichst lange Zukunft hast und nicht irgendwie einfach nur alles wegsparen und dann mit keine Ahnung, 65, altgeprächtig, krank, whatever, unzufrieden, allein, aber dafür mit einer ganzen Menge Bitcoin dazustehen, dann hast du ja auch deine Zukunft nicht ausreichend wertgeschätzt.
Ja, absolut. Ich meine, stand bisher, glaube ich, noch nie von irgendjemandem, sei es jetzt in der Fiat-Welt oder in der Bitcoin-Welt, irgendwie der Kontostand auf dem Grabstein irgendwo, und dass man, wenn man das mit ins Grab nimmt, dann hat man, und das davon halt nicht gelebt hat, dann hat man da halt auch nichts von in irgendeiner Form, ne? Deswegen stimme ich dir da voll und ganz zu. Man muss da so einen idealen Mittelweg oder für sich den Weg finden, wie man das idealerweise dann für sich dann einfach findet. Und da, wie du gerade schon gesagt hast, da zählen ja dann auch so Punkte wie zum Beispiel auch Familienplanung, die dann die damit einhergehen, oder wie du es gerade ganz am Anfang bei deiner Einführung erläutert hast, dass man auch mal neue Dinge ausprobiert, wie jetzt dann das, was du erzählt hast mit der Gründung von einer eigenen Firma, dass man ein Startup gründet oder ähnliches.
Wobei das glaube ich eine andere Schiene ist. Das ist, weil ich vorher gesagt habe, Bitcoin ermöglicht eine niedrige Zeitpräferenz und Bitcoin belohnt eine niedrige Zeitpräferenz. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein anderes Thema. Und zwar, wenn man überlegt, wenn ich heute meinen Fiat-Job mache, dann kann ich schlicht und ergreifend nicht für die Zukunft sparen und ich kann mir keine Freiheit oder nur sehr schwer Freiheit für die Zukunft erkaufen. Das heißt, also dadurch, dass mein Vermögen und alles, was ich anspare, permanent verfällt, habe ich weniger Möglichkeiten, es anzusparen. Ich habe also weniger Möglichkeiten, mir einen Zeitpuffer auch aufzubauen und dabei zum Beispiel Zeit, in der ich nicht arbeiten muss. Also wenn ich war jetzt 13 Jahre in meinem Job und nach der Zeit kann man was angespart haben, wo man sagen muss, okay, ich muss jetzt nicht direkt weiterarbeiten. Ich kann jetzt auch theoretisch einfach sagen, okay, in eine gewisse Zeit lebe ich einfach von meinem Ersparten. Aber wenn deine Ersparten permanent wegschmelzen, dann hast du nicht die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist dieses, es ermöglicht dir, Dinge in der Zukunft zu tun, wenn du den Wert deiner Zeit in die Zukunft transportieren kannst. Und wenn du das nicht kannst, was ja so das eines der Probleme in deinem Fiat-Job ist, dann kannst du halt auch nicht so leicht raus. Und das ist ja das, was dann ganz viele Leute auch unglücklich macht, dass sie etwas machen müssen, weil sie nicht die Wahl haben, etwas anderes zu tun, was sie lieber machen würden. Aber wenn sie die Wahl haben, weil ihre Zeit über die Zeit hinweg transportabel ist, dann machen sie halt das, was sie machen wollen und werden darin tendenziell auch glücklicher und besser, und es ist gut für alle.
Genau, das sind ja dann, du hast ja dann eigentlich zwei Punkte primär. Das ist halt einmal dieses Vertrauen, was man vielleicht dann einfach nicht in das jetzige Geldsystem einfach hat, weil es einfach missbraucht wird durch die Zentralbanken, durch die Banken, durch die Politik, wie auch immer. Und das gibt einem ja Bitcoin zurück, dass man dieses Vertrauen einfach hat, okay, ich habe jetzt hier einen gewissen Puffer an Sats oder wie auch immer aufgebaut und das bleibt halt immer gleich und das wird auch in Zukunft vielleicht dann mehr werden. Also kann ich mich dann auch darauf verlassen, dass ich das im Notfall darauf zurückgreifen kann.
Also ich würde uns ganz gerne noch mal ein bisschen auf den Teppich holen. Vielleicht spiele ich auch ein bisschen den Teufelsanwalt hier, ne? Aber ich glaube, jetzt, wenn ich uns drei hier anschaue, ich glaube, wir gehören eher zum hochgebildeten Kreis, also wenn man in der globalen Bevölkerung sieht, aber auch hier innerhalb von Deutschland, ne? Also ich glaube, wir hatten noch gute Chancen, noch zu sparen. Auch wenn ich sehe, dass uns natürlich das Geldsystem oder das Fiat-System einen Teil unserer Ersparnisse oder unserer Chancen, Ersparnisse aufzubauen, genommen hat. Aber wir hatten trotzdem noch die Gelegenheit. Ne? Es gibt, glaube ich, ganz andere Bevölkerungsschichten, andere Menschen, die mit viel weniger auskommen müssen als wir. Die hatten wirklich keine Chance. Insofern Also der Punkt ist halt für mich, ne, es ist so nicht so ganz schwarz-weiß, glaube ich, zu sehen. Ne? Wir hatten noch eine Chance zu sparen und wir hatten überhaupt ein paar Euros übrig, um sie in Satz stapeln. Genau. Das Zweite ist, ich meine, ich würde es jetzt nicht als populäre Bewegung bezeichnen, aber es gibt ja diese Frugalisten. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Also von Leuten, die wirklich ne, das von Krypto-Twitter oder Bitcoin-Twitter gerne mal beschriebene Bild von Menschen, die wirklich nur also eine Matratze auf dem Boden liegen haben, noch nicht mal einen Fernseher und trinken nur Wasser und sparen halt alles, was sie in irgendeiner Weise verdienen, um dann halt mit 40 oder noch früher, wenn es geht, in den Ruhestand zu gehen. Ist es das, was Bitcoin befürwortet, aber ne, bevorzugt, dass man frugalistisch lebt? Jetzt im ganz ausgemalten Sinne?
Ich würde schon sagen, dass es das zumindest fördert irgendwie, oder sich darüber Gedanken zu machen, ob man denn da so leben möchte. Das, also die finale Entscheidung ist ja, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, sind einfach fließend die Grenzen von ich spare alles, lebe frugalistisch bis hin zu, um das Beispiel nochmal von Patrick aus seinem Podcast zu bemühen, ich bin drogenabhängig und brauche jetzt sofort so schnell wie möglich hier meinen Schuss. Irgendwie, da ist die Zeitpräferenz natürlich extrem, extrem, extrem hoch dann. Und deswegen denke ich schon, dass Bitcoin da in die Richtung das forciert.
Das ist, glaube ich, eine Bandbreite, ne? Es ist eine Bandbreite zwischen dem, also eine Bandbreitenverschiebung. Wenn ich vorher der Anteil der Bevölkerung, die eher in Richtung frugalistischer Seite tendiert oder zumindest mal aufsparen und dann irgendwann mit was Neuem starten, es geht halt mehr in die Richtung versus hohe Zeitpräferenz, und da muss man ja noch nicht mal ein Beispiel wie Drogensucht bemühen, sondern auch, es können ja alle anderen Süchte auch sein, und ganz weit verbreitet ist ja sowas wie Shoppingsucht. Und das haben wir, und da haben wir als Gesellschaft auch ganz viel.
Das ist tatsächlich ein Punkt, der sich bei mir deutlich verändert hat. Also ich kann nicht von mir behaupten, dass ich irgendwelche Tendenzen dazu hätte, frugalistisch zu leben. Also ich lebe halt auch gerne. Ne? Also ich genieße auch mal einen guten Wein zu trinken oder was Gutes, was Leckeres zu essen. Aber was ich bei mir schon beobachte, ist, dass ich halt versuche, in meinem Kaufverhalten mehr Wert darauf zu legen, halt wirklich qualitativ hochwertige Waren zu kaufen, von denen ich einfach weiß, dass ich sie lange behalten werde. Ne? Also, dass ich halt nicht eine Couch für 150 Euro beim Sofa-Outlet kaufe, sondern schon mir halt genau, und als auch nicht versuche, nicht online zu bestellen, sondern halt wirklich in den Laden gehe, schaue, mir das Ding anschaue, versuche irgendwie rauszubekommen, mit meinen begrenzten Mitteln zu bewerten, okay, ist es jetzt etwas qualitativ Hochwertiges, und dann bin ich auch bereit, etwas mehr darin zu investieren. Das spielt jetzt so ein bisschen in die Richtung, dass Bitcoin ein durchaus nachhaltigeres Konsumverhalten hervorruft. Beobachtet ihr sowas bei euch auch oder Ähnliches?
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest diese, dass man, ich sag mal, paar Jahre zurück irgendwo war es bei mir halt ähnlich, dass ich mir halt alle möglichen Kram halt irgendwie gekauft habe, ohne großartig drüber nachzudenken. Und am Ende des Monats hat man sich immer gewundert, wo denn das ganze Geld irgendwie hingeht. Das war, glaube ich, bei jedem irgendwann mal so, gerade wenn man irgendwie Berufseinsteiger ist und dann auf einmal von jetzt auf gleich dann irgendwie relativ viel Geld zur Verfügung hat und das halt nicht gewohnt ist, dann gibt es man natürlich schnell aus, wenn man keinen Bezug zu Geld irgendwie hat oder kein es einfach nie gelernt hat, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass die wenigsten Leute wissen, wie sie mit Geld umzugehen haben. Also gerade in Deutschland, ich weiß es nicht, in anderen Ländern ist es wahrscheinlich ähnlich schlecht, aber gerade in Deutschland kann man es ja, man lernt es ja eigentlich nirgendwo. Zumindest weder in der Schule irgendwo, außer man kriegt es halt, wenn man Glück hat, von den Eltern irgendwie beigebracht. Aber sonst ist es, glaube ich, ja dann schon eher ein schwieriges Thema. Und aber um deine Frage zu beantworten, ist bei mir auf jeden Fall auch so, dass mein Konsumverhalten jetzt also schon stark zurückgegangen ist. Ich kaufe mir halt Dinge, mit denen ich halt irgendwie arbeiten muss oder sonst irgendwie sowas. Aber so, ich sag mal so Zeugs, Klimbim irgendwie, das ist schon stark zurückgegangen. Oder gucke ich dann immer sehr, bin ich da immer sehr skeptisch, wenn man sowas denn kaufen möchte, muss, wie auch immer dann.
Martin, wie ist das bei dir?
Ich muss sagen, bei mir war das, ich glaube, ich habe mit Bitcoin was gefunden, was meine Zeitpräferenz matcht. Also bei mir war es, glaube ich, tatsächlich andersrum. Ich hatte, als Berufsansteiger hatte ich so eine Phase, wo ich gedacht habe, yeah, shitload of money. Und ganz viel, ich bin damals mit einem Freund zum Beispiel, wir sind irgendwie, haben wir alle Restaurants der Umgebung irgendwie exzessiv getestet und all sowas. Und auch trotzdem viele schöne Sachen unternommen. Aber insgesamt hatte ich immer die Tendenz, dass ich meinen Lebensstandard nicht meinem Einkommen angepasst habe, tendenziell. Und dadurch hat sich das insgesamt entwickelt und dann habe ich mich nochmal viel mit dem Thema Zukunft und Entdeckung der Zukunft auch nochmal beschäftigt. Und das hat für mich viel, viel verändert oder bestätigt, vielleicht sogar eher als verändert. Aber ich hatte vorher schon die Tendenz zu sagen, nee, gib das Geld nicht aus, wenn du es nicht wirklich brauchst. Und mit Bitcoin hat sich das nur nochmal verstärkt. Anders, und das fand ich ganz spannend, war das zum Beispiel bei meiner Frau, die ja nur eine, ich sag mal, Secondhand-Bitcoin-Journey durchlebt. Aber wir saßen zum Beispiel neulich, saßen wir mit unserem Sohn auf dem Spielplatz und sie so, ich könnte jetzt echt einen Kaffee vertragen. Und dann schaut sie so an den einen Spielplatzausgang und meint so, ich glaube, 500 Meter in die Richtung gibt es einen Kaffee und ich könnte jetzt da hingehen. Oder wir lassen es einfach und wir investieren das Geld in Bitcoin. ich war so begeistert und dachte so, yay, wenn das als Secondary-Effekt sogar schon so gut funktioniert, dann ganz hervorragend. Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das ist alles richtig gemacht.
Genau, alles richtig gemacht. Sehr gut.
Alles richtig gemacht. Was ich aber tatsächlich festgestellt habe, oder ich hatte mir das irgendwann mal auch so ein bisschen angefangen durchzukalkulieren, ist, der psychologische Incentive ist auch ein wirtschaftlicher Incentive, das nicht zu machen, weil der Vergleichswert zum Kaufen eines Produktes tatsächlich höher ist. Also wenn du überlegst, du kaufst dir einen Gegenstand, den du eine gewisse Zeit lang nutzt, für, sagen wir, 10 Euro und du nutzt den für 10 Jahre und du betrachtest das quasi als, ich investiere 10 Euro, um diesen Gegenstand 10 Jahre zu nutzen. Das heißt, der Gesamtnutzwert muss mindestens 10 Euro entsprechen und du nimmst das in einem deflationären System mit 4,5%, dann sinkt dieser Wert von dem am Anfang den 10 Euro auf am Ende um die 6 Euro. Sprich, der gleitende Nutzwert liegt irgendwo dann bei 7 bis 8 Euro. Wenn du aber stattdessen ein deflationäres System mit 4,5% nimmst, dann steigt der von den 10 Euro am Anfang auf grob 16 Euro, was du hättest, wenn du es halt in Bitcoin gesteckt hättest oder in ein System, was 4,5% stabile Deflation hat. Und das heißt, der Realwert, den ein Produkt liefern muss, ist tatsächlich fast 50% höher, wenn du eine deflationäre Währung hast im Vergleich zu einer inflationären Währung. Und deshalb sind viel weniger Gegenstände in Anführungszeichen ein Schnäppchen, weil sich viel weniger Gegenstände lohnen, weil sie nicht den Nutzwert aufbringen, den der Preis hat, weil der Preis real höher ist.
Finde ich super spannend. Und ich glaube, du hast da auch, also triffst da auch den genau den richtigen Punkt. Ne? Was ich ja nicht mehr möchte, ist irgendwie einfach mein Geld konsumieren und dann ist es weg, sondern ich möchte, wenn ich mein Geld irgendwie ausgebe, dann möchte ich davon einen Mehrwert haben. Wie auch immer man den Mehrwert bewertet. Ne? Also kannst du mir jetzt den reinen monetären Verlust kannst natürlich berechnen, wenn du irgendwie ne, deinen Kaffee kaufst, der Kaffee ist nach 3 Minuten ausgetrunken, dann sind die 3 Euro weg. Genau, aber du kannst natürlich auch sagen, weiß nicht, die 3 Euro, die spare ich mir, steck sie in den Satz und dann kann ich mir dann 2 Kaffee kaufen. Ist es das?
Ja, beziehungsweise der Mehrwert des Kaffees muss einfach höher sein. Also ich glaube, es ist nicht, dass du dir später 2 Kaffee kaufen kannst, genau. Im Vergleich, weil sondern der Kaffee muss einfach jetzt statt 3 Euro, muss er halt 5 Euro wert sein und ansonsten müsste der Kaffee halt nur 2 Euro wert sein. Also der Nutzwert für dich muss einfach höher sein.
Ja.
Du hast ja immer dann auch, um das nochmal so ein bisschen von der ökonomischen Seite zu betrachten, du hast ja halt immer eine Zielerreichung, die du dann jetzt in diesem Moment halt dann halt hast. Und welches Ziel willst du mit diesem Kaffee erreichen? Okay, du gibst da jetzt halt 2 Euro für aus, kriegst halt einen Kaffee, kriegst dann einen Koffeinschub, fühlst dich danach halt besser und hast gegebenenfalls dann das Gefühl, dass du einen leckeren Kaffee genossen hast. Wenn man sich einen Kaffee to go kauft, ist das meistens weniger der Fall, als wenn man sich dann einen Kaffee irgendwie zu Hause selber macht, den dann auch zelebriert, wenn man sich denn damit ein bisschen auskennt, aber davon das jetzt mal ausgenommen. Dann, aber auf der anderen Seite hast du natürlich, wenn du das Geld jetzt dann sparst und dann halt irgendwo da wieder von Satz kaufst, um bei dem Beispiel zu bleiben, Geld oder jetzt in dem Fall den Satz sind ja dann das liquideste Gut, was es so gibt. Und das kann man ja gegen alles mögliche andere eintauschen. Das muss man vielleicht dann auch immer wieder gucken. Wenn du jetzt den Kaffee kaufst, hast du das Geld für den Kaffee ausgegeben. Und wenn du das Geld sparst, hast du dann theoretisch dann wieder dann das flexibelste Gut, was du gegen jedes beliebige andere Gut eintauschen kannst, was dann aber auch noch in einer Zukunft dann auch noch eine höhere Kaufkraft dann halt durch die Wertsteigerung oder durch die Deflationierung halt dann gekommen ist, halt hast. Sind auch noch wahrscheinlich auch alles Punkte, die man dann, wo man wieder bei dem Thema Opportunitätskosten dann noch ist, ist ja auch der Begriff, der in dem Fall häufig genannt wird, die man da eigentlich viel häufiger berücksichtigen müsste, was glaube ich aber auch die wenigsten Menschen halt tun. Und das, was deine Frau in dieser Situation auf dem Spielplatz gerade gemacht hat, das war ja genau das, dass sie ja wirklich dann diese Opportunitätskosten durchgerechnet hat und sich da ja dann entschieden hat, nee, komm, wir stacken lieber Sets, als uns jetzt die zwei Kaffee zu kaufen.
Gibt es denn noch weitere Bereiche, in denen uns, also in denen wir unsere Zeitpräferenz verändert haben? Also wir hatten jetzt sowas wie, okay, ich verschiebe irgendwie mein Konsumverhalten oder verändere mein Konsumverhalten, ich will mir eine Gratifikation in der Zukunft haben. Ich will Bitcoin als, was hatten wir gesagt, Zeitspeicher verwenden. Ich finde das ist ein toller Ausdruck. Gibt es noch weitere Bereiche, in denen ihr festgestellt habt, dass ihr eure Zeitpräferenz verändert habt?
Also was ich bei mir ganz stark, also nicht nur, also bei mir habe ich so im letzten, ich würde sagen, halben Jahr habe ich das bemerkt, aber die Tendenz ist auch da. Vorher schon gibt es auch schöne Beiträge von Jordan Peterson, wo er erläutert, warum halt Stabilität, soziale Stabilität, Krisenfestigkeit ein relevanter Faktor für deine Zeitpräferenz ist, weil du, wenn du in einer Krise lebst und nicht weißt, also wenn je unsicherer die Umstände des Morgens sind, je unvorhersehbarer das Morgen ist, desto mehr verlagerst du deine Zeitpräferenz auf heute, weil du halt nicht so gut damit kalkulieren kannst. Also ein einfaches Beispiel ist, wenn du gute Eigentumsrechte hast und eine sichere Umgebung und du lebst in einer zumindest teilweise Welt, die irgendwie frei von Gewalt ist, dann kannst du hingehen und einen Acker nehmen und kannst da drauf Samen anpflanzen und dann irgendwann kriegst du Getreide raus und kannst das ernten und hast was davon. Aber wenn du in einem kleinen Dorf irgendwo lebst, wo es keine Regularien gibt und wo niemand im Land wirklich gehört, und ständig irgendwelche Plünderer kommen und in dem Moment, wo dein Getreide einigermaßen reif ist, kommt einfach der nächste Nachbar, haut dir eins auf die Rübe und klaut dein Getreide. In dem Moment hast du einfach nicht mehr diese Idee, zu sagen, okay, dann mache ich das für morgen. Und ich merke das, und das ist so ein bisschen der Twist ins Kleinere, ins Private, ich merke das tatsächlich mit Kaffee und erwartbaren, stabilen Nachmittagen. Das heißt, ich hab jetzt einen circa 2,5-jährigen Sohn. Wenn ich sehe, der ist irgendwie, der ist, keine Ahnung, hat schlechte Laune, Kita war irgendwie anstrengend, die Woche nähert sich dem Ende, der ist vielleicht ein bisschen von allem schon leicht überfordert und es wird ein tendenziell anstrengender Nachmittag, dann ist diese Instabilität und dann sage ich, okay, dann nehme ich jetzt den Kaffee, damit ich diesen Nachmittag gut durchstehe. Also quasi reagiere mit einem jetzigen Konsum auf diese drohende Instabilität, wohingegen ich sonst versuche, Kaffee zu vermeiden, wann immer ich kann, weil ich denke, wenn ich Kaffee nicht konsumiere, wirkt der Kaffee-Effekt stärker, wenn ich ihn brauche. Das heißt, auch da verändert sich meine Zeitpräferenz in Abhängigkeit der erwartbaren Stabilität und das im ganz kleinen Rahmen schon, das ist total witzig.
Okay, aber ich höre da so ein bisschen drauf, weil du das ja schon bei Jordan Peterson kennengelernt hast, dass das nicht etwas ist, was irgendwie Bitcoin in dir hervorgerufen hat, oder? Das ist eher etwas, was du aus den aus den Vorträgen von Jordan Peterson mitgenommen hast. Das war schon vor Bitcoin,
das war vor
die Bitcoin, Idee ja. Zumindest angepflanzt.
Die Idee war auf jeden Fall da, ja. Und Bitcoin verstärkt es halt, weil du es bei allen Transaktionen, also zumindest bei allen finanziellen Transaktionen, siehst du es halt. Das macht es einfach sehr viel präsenter.
Das ist ein guter Punkt, ne? Also wir haben ein viel höheres Bewusstsein für unsere Transaktionskosten, ne? Nicht nur die realen und ökonomischen Transaktionskosten, sondern auch unsere mentalen Transaktionskosten.
Ja.
Ja, schön. Thorsten, wie ist das bei dir? Gibt es noch weitere Bereiche?
Ich führe jetzt mal einen ganz anderen Bereich halt ein, der vielleicht auch ein bisschen, fangen wir einfach mal an. Also ich glaube, wenn man halt das Thema, was der Martin eben kurz angeführt hat, wenn man halt so total frugalistisch lebt und irgendwie die ganze Zeit nur auf Kosten von seiner Zukunft an allem Möglichen spart und so nicht auf sich achtet, dann hat man davon eigentlich nichts. Deswegen ist dann auch meines Erachtens viel, also quasi ein gesunder Lebensstil wie eine gesunde und eine ausgewogene Ernährung plus dann in Kombination mit Sport und Aktivität geht damit eigentlich einher, weil man will ja dann, sage ich mal, die Aufopferung, wie du es eben beschrieben hattest, die man in der Jetztzeit erbringt, dass man davon auch in der Zukunft einfach was hat. Und da ist eigentlich dann, wie ich es gerade schon sagte, Sport oder beziehungsweise eine gesunde Ernährung halt essentiell, damit der Körper so lange wie möglich auch im für seine Zeit idealen Zustand halt bleibt, dass man davon auch einfach was hat. Und das hat zum Beispiel mich dazu geführt, das hat letztes Jahr ungefähr auch fast gleich mit Bitcoin angefangen, ein bisschen vorher schon, dass ich mich halt sehr intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe und auch für mich dann dazu entschieden hat, dass ich habe vorher schon vegetarisch gelebt und dass ich seit letztes Jahr überwiegend vegan lebe und auch rein aus den gesundheitlichen Aspekten, also primär daher, weil das ist glaube ich, die wenigsten Leute gar nicht so bewusst, wie massiv halt die meisten Todesursachen, wie so Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfälle, aber auch Diabetes, Übergewicht und so Sachen, dass das primär eigentlich alles und mit der Ernährung und mit dem Lebensstil einhergeht. Und wenn das die höchsten Todesursachen in unserer heutigen Zeit halt sind und ich das allein nur durch die Ernährung und mit ein bisschen Sport verhindern kann oder das Risiko massiv senken kann, dann finde ich meines Erachtens da auch sehr wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist mir aber auch schon auch bei den Meetups jetzt aufgefallen. Wir kennen uns ja auch alle jetzt von den Meetups, sei es jetzt in Düsseldorf, Köln oder jetzt ihr jetzt halt auch in Bonn. Wenn man sich so die Leute, die halt dann zu so Meetups hinkommen, da sind die wenigsten Leute übergewichtig, interessanterweise. Die meisten Leute viele Leute sind da, die machen viel Kraftsport, sind durchtrainiert oder sind sehr schlank. Also da sieht man halt wenig Leute, die einfach zumindest vom Äußerlichen her einen schlechten Lebensstil führen. Und ich glaube, das ist unterschätzt in der Community und sollte meines Erachtens auch noch mehr beachtet werden, weil was bringt einem das, wenn man halt irgendwie sich halt, sag ich mal, einen scheiß Lebensstil hat und man ganz viel Bitcoin hat, aber ja, dafür halt mit 60 dann aus dem letzten Loch pfeift.
Um es zusammenzufassen, Bitcoiner sind alle reich und schön. Reich und gesund. Okay. Bitcoiner sind alle reich und gesund. Finde ich interessant. Ich war lange Jahre auch Vegetarier. Das hat so in der Studienzeit angefangen, aber eher so aus ethischen Gründen damals. Ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, warum sich das jetzt wieder geändert hat. Was ich zumindest wahrnehme, so in meiner Filterblase oder Bitcoin-Blase, da gibt es ja viele, die einen eher karnivoren Lebensstil bevorzugen. Ne? Die sagen, Fleisch und Proteine sind so ziemlich das Wichtigste, was du tun kannst, und sich vegan oder also vegetarisch und sogar vegan zu ernähren, das wäre sogar kontraproduktiv. Also ich will jetzt gar nicht in eine Ernährungsdebatte irgendwie abschweifen, aber ich finde es zumindest spannend, die Feststellung, dass irgendwie Bitcoin unter anderem auch dazu geführt hat, dass du dich viel bewusster versuchst zu ernähren, viel bewusster mit deinem Körper umgehst. Und ich glaube, das ist auch das, was wir beobachten, wenn wir die karnivoren Bitcoin-Twitterer, die irgendwie jeden Tag Bilder posten, wie sie gerade irgendwie ein dickes T-Bone-Steak gegrillt haben. ich glaube, die haben beide dieselbe Intention. Ne? Beide wollen halt.
Ja, ich glaube, ne? auch. Ich glaube, ich meine, die Leute, die halt so unterwegs sind, die sind ja dann auch, die posten ja dann auch Bilder bei Twitter, wie sie da irgendwie dann, also die das waren halt diese typischen, früher diese McFit-Pumper, die halt komplett durchtrainiert halt irgendwie so sind. Wahrscheinlich sind die Bitcoiner, die solche Bilder posten, sind dann vielleicht auch extrem durchtrainiert. Also es liegt auch sehr dann dabei. Und wie du schon sagst, ich glaube, die beschäftigen sich halt einfach auch mit Ernährung. Und das, was du aber gerade angesprochen hast mit dieser extremen Fleischlastigkeit, das ist mir halt gerade in der amerikanischen Bitcoin-Sphäre auch schon aufgefallen. Und ich habe mich immer gefragt, mir konnte das auch bisher noch nie jemand so beantworten, woher das eigentlich kommt. Also was so dieser Ursprung davon ist. Also warum ist das gerade da so ausgeprägt? Weiß das einer von euch?
Also ich kann mutmaßen so ein bisschen, und es gibt eine ganze, ich weiß nicht, ob ich mal mit dem Thema Biohacking befasst habe, aber es gibt die Möglichkeit, seine Ernährung auf den eigenen genetischen Code hin zu optimieren. Und es gibt unterschiedliche Präferenzen, und gesunde Ernährung ist tatsächlich halt auch für unterschiedliche Menschen unterschiedlich stark. Und ich glaube, wenn du eine bewusste Ernährung machst, dann landest du halt tendenziell in einem von drei Buckets, nämlich vegan, vegetarisch, in Anführungszeichen Standardernährung, aber ohne viele Processed Foods, also ne,
möglichst industriell viel, verarbeitet.
Genau, ne? Industriell verarbeitet ist der Begriff, den ich gesucht habe, danke. Und der dritte Bereich ist halt zu sagen, möglichst irgendwie High Fat, das gibt es, ne, ganz viel ja auch aus Atkins Diät und Ketose und aus dem Bereich, und was für manche Leute auch super gut ist und die teilweise dann festgestellt haben, okay, wenn ich das mache, dann hat das einen positiven Health-Effekt auf mich, und andere Leute haben das mit vegan festgestellt. Aber halt Hauptsache, es ist bewusster und es ist nicht einfach ein Standard, der halt, das muss man ja auch sagen, der gut ist, um viele Kalorien für eine Weltbevölkerung zu liefern, aber dafür halt Trade-offs im Bereich Gesundheit pro Essen wahrscheinlich gemacht hat. Und halt einfach eine andere Zielsetzung vielleicht hat, und die Leute beschäftigen sich damit. Ich glaube, das ist so der Hintergrund, woher das kommt.
Das ist ja schon spannend, weil das ja wirklich so primär aus dem amerikanischen Bereich, also da kriege ich das zumindest so immer wieder irgendwo mit, dass das eher primär da so herkommt, so vom, aber rein vom Gefühl her, gerade der Saifedean Ammous, der retweetet bei Twitter auch häufig dann immer solche Sachen, und da kriegt man das dann schon eher dann aus der Richtung mit. Jetzt so im deutschsprachigen Space wird das halt immer so witzig dann halt mal gesagt, aber jetzt nicht irgendwie, dass das so forciert wird. Und hier der Max Hillebrand, der betont das auch mal sehr häufig.
Genau. Vielleicht entspricht das auch dem amerikanischen Ranger-Ideal und Cowboys, und vielleicht ist das ja einfach so.
Unabhängige, dann halt auch dieses, ich fahre mit meinem Wohnmobil so durch die USA, habe meine Note laufen, bin per Satelliten-Internet verbunden und weiß ich nicht, hab meine fünf Rinder irgendwie im Schlepptau, und die esse ich dann halt so irgendwie. Also dieses, weiß ich nicht, independent.
Und Lifestyle. Texas ist ja zum Beispiel auch ganz stark, was in den USA Bitcoiner angeht und als Bitcoin-Konzentration. Und wenn ich an Texas denke, und das sind natürlich auch Stereotypen, dann denke ich auch gleichzeitig an Cowboys und Rinder und so. Das ist Rinder, Ölfarmen, inzwischen Bitcoiner, das sind und schießwütig sind die drei, also vier Sachen, an die ich bei Texas denke. Und das ist Schubladendenken, klar, aber mein Gott, wer weiß.
Ja, sehr gut. Ich musste tatsächlich auch so ein bisschen an den Bitcoin-Standard von Saifedean denken. Da kommt das ja, glaube ich, auch so ein bisschen durch, ne? Dass er sagt, jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was im Bitcoin-Standard drin ist, dass er da eine karnivore Diät bevorzugt oder sagt, das ist die einzig richtige Ernährungsweise, aber zumindest die Feststellung von ihm oder die These von ihm, dass in einer Fiat-Welt, die halt stark konsumistisch ausgelegt ist, wir eben solche Fehlernährungsweisen viel häufiger beobachten, ne? Weswegen wir halt ein Problem haben mit vielen Übergewichtigen, mit also überdurchschnittlich viel Diabetes in unserer Bevölkerung, mit überdurchschnittlich vielen, weiß nicht, Leuten, die Herzinfarkte haben, Schlaganfälle bekommen. Genau, aber also ne, für unsere Zuhörer da draußen, no front, ich glaube, die These oder was wir, glaube ich, vertreten würden, ist, dass jeder für sich halt seine Weise findet, wie er auch mit seinem Körper wertschätzend umgeht und nachhaltig umgeht. Das ist, glaube ich, das muss, glaube ich, jeder für sich finden. Thorsten hat da halt seinen Weg gefunden. Genau, und also ich bin noch auf der Suche.
Ich habe auch festgestellt, zum Beispiel kurz nachdem ich mit Bitcoin angefangen habe, habe ich das Thema regelmäßig zur Massage gehen auch wieder aufgenommen. Und das ist ja, also ja schon ein gewisser Invest auch immer. Und das, ne? Aber einfach um zu sagen, okay, es ist mir wichtig und es tut mir gut. Und du investierst ja auch in dich selber. Und das ist ja auch ein Invest in deine Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Wenn du halt, wenn das halt dich gut grundsätzlich glücklich macht, dass du dich danach gut fühlst, einfach so ein positives positive Grundeinstellung, wie keine Ahnung, wie man das nennen mag, dann also dieses Wellness halt einfach, dass man sich gut fühlt. Und wenn das dir für dich persönlich dann in dem Moment dir das dann wertet, ist es das ja definitiv dann auch gut, dass du das Geld dann dafür in die Hand nimmst und dir das regelmäßig dann bei dir machen lässt. Also absolut.
Und ich meine, am Ende ist das ja auch, ne, niedrige Zeitpräferenz heißt ja halt auch nicht nur Geld, sondern da ist genau. Ja zum Beispiel auch inneren Schweinehund überwinden. Ja, wenn du heute zum Sport gehst, dann ist das ein Zeichen niedriger Zeitpräferenz. Und wenn du aufgrund Bitcoin angefangen hast, zum Sport zu gehen oder dich gesünder ernährst oder was auch immer, was halt mit Aufwand, aber einem Reward in der Zukunft verbunden ist, dann ist es, glaube ich, genau das.
Ich weiß nicht, ganz kurz noch zu dem Thema, dann können wir gerne auch weitermachen. Ich denke mal bei dem, bei diesem Thema immer, ich weiß nicht, kennt ihr den Rainer Zittelmann? Das ist auch ist ein Buchautor aus Berlin, der ist schon über 60, aber der hat halt so einen Body quasi wie Arnold Schwarzenegger und posiert da auch regelmäßig dann zu. Und der hat das dann, weil dann immer mal so gesagt, also er hat auch gesagt, so ja, mein Körper ist halt auch, obwohl der mit Bitcoin und sich auch immer negativ dazu äußert, er sagt halt, oh mein Körper ist halt auch Proof of Work. Und das ist das, was Sozialisten, weil er, der basht halt auch immer regelmäßig gegen irgendwelche Sozialisten und Kommunisten, können die halt nicht faken, weil das ist halt auch Proof of Work dann, was in dem Fall dann betrieben wurde. Nur mal so am Rande.
Das ist schön. Proof of Work übrigens wäre, glaube ich, eine gute eigene Folge wert, weil es wird so viel geben, wo Proof of Work tatsächlich auch Arbeit, wie sich Proof of Work verändert. So, das wäre, glaube ich, auch mal eine spannende Folge.
Ja, ist eine sehr gute Idee. Genau, dann versuch es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ne? Also wir haben heute über Zeitpräferenz gesprochen und haben festgestellt, dass Bitcoiner eine eher niedrigere Zeitpräferenz haben. Ne? Also versuchen eher weniger das Jetzt zu konsumieren, sondern das Ganze auf einen späteren Zeitpunkt zu verlagern, was dazu führt, dass wir viel langfristiger planen, dass wir, ich sag mal, nachhaltiger und bewusster konsumieren oder investieren, dass wir mehr auf unsere Ernährung achten oder dass nicht wir, dass Bitcoiner vielleicht etwas mehr auf ihre Ernährung achten. Und am schönsten fand ich, dass Bitcoiner reich und gesund sind. Ja, sehr schön. Ja, toll. Ich glaube, dann können wir es, glaube ich, dabei belassen, oder? Dann haben wir genug über Zeitpräferenz gesprochen. Was ist denn sonst noch so in der im Bitcoin-Space passiert? Ist euch irgendwas untergekommen, worüber wir noch kurz reden wollen?
Ja, den Punkt hast du da reingemacht, aber ich kann ja grundsätzlich nochmal was anderes erzählen. Das war jetzt, was jetzt am Wochenende war. Und dann danach ist irgendwie so ein bisschen Verwirrung daraus entstanden, dass jetzt am Wochenende, ich glaube Samstag war es, die erste Lightning-Transaktion im Mainnet sich halt zum vierten Mal gejährt hat, also dass der vierte Geburtstag war. Der Tweet, den ich ursprünglich als Referenz genommen habe, wurde dann irgendwie kurzer Zeit wieder gelöscht, deswegen war da ein bisschen Verwirrung darum. Erst stand in dem Tweet halt 3 Jahre und dann war der Tweet halt gar nicht mehr da und dann hatte der Holger nochmal geschrieben, es ist eigentlich 4 Jahre her, dann habe ich nochmal zurückgerechnet, okay, Secret ist 2017 an den Start gegangen und habe da nochmal ein bisschen recherchiert und da stand jetzt dann im Artikel dann drin, dass die ersten Leute oder die ersten Entwickler sogar schon Ende 2017 die ersten Mainnet-Transaktionen mit Lightning gemacht haben. Also weiß ich gar nicht, ob jetzt der Samstag da jetzt überhaupt der richtige Termin war. Aber sonst grundsätzlich kann man jetzt halt dann so grob festhalten, dass das Lightning jetzt schon halt 4 Jahre mindestens oder noch länger schon aktiv ist und für viele schnelle Transaktionen sorgt.
Ich glaube, das ist einer der Unterschiede zwischen der Bitcoin-Blockchain und dem Lightning-Netzwerk, das wir da drauf aufgebaut haben. Also in der Bitcoin-Blockchain können wir halt genau die erste Transaktion sehen. Ne? Die 10 Satoshis, die, glaube ich, morgen vor 13 Jahren Satoshi an Hal Finney geschickt hat.
Und ich glaube, das ist schon vorbei. glaube, das war jetzt schon heute.
Nee, heute war heute ist der Running Bitcoin Tag, also der Tag, an dem Hal Finney seinen Tweet abgesetzt hat.
Das ist, ich habe mal nachgeguckt, das ist genau der, das ist 4 Minuten später.
Wie, jetzt im Ernst?
Ja, ich habe mal nachgeguckt, also der Running Bitcoin Tweet war 4 Minuten, nachdem er die Transaktion erhalten hat.
Ach krass, okay, ich habe immer gedacht, er hätte erst Running Bitcoin getweetet und danach erst eine Transaktion von
Satoshi. Nee, also wenn man die Zeit, wenn man jetzt hier bei Twitter reinkommt, haben wir ja die 8 Stunden Zeitverschiebung und wenn man die dann zurückrechnet mit den Informationen aus dem Block Explorer, sind es genau 8 Stunden. Und das ist dann genau die Zeitverschiebung, die dann auf den, also hier auf den, genau, bei uns im 12. ja dann um 4 Uhr morgens und in den USA quasi, also jetzt in 7 Stunden. Und das ist ja dann in den USA noch der 11.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt der ganzen Rechnung folgen konnte, aber vielleicht verlinken wir das nochmal, genau, wie...
Haben wir ja in der letzten Folge oder in der letzten normalen Folge über den Proof of Key Stay haben wir da ja auch dann drüber gesprochen.
Ja, sehr schön. Und passend zu uns zu diesem Tag haben wir ja eine kleine Umfrage in unserem Twitter-Account gestartet. Wer denn alles von unseren Zuhörern und Followern denn eine Full Node laufen lässt? Wie ist das denn ausgegangen?
Ja, ich habe jetzt hier gerade mal nachgeschaut und wir haben Stand jetzt 58 Votes, sind jetzt nicht so viele, aber immerhin. Und es sieht sehr, sehr positiv aus. Also wir haben aktuell 71% die mit Ja gestimmt haben, natürlich, ich bin meine eigene Bank. 28% haben geschrieben, nein, bisher noch nicht. Und wir haben, ich glaube, eine Stimme, das ist 1%, und der hat unten auch geschrieben, dass seine Hardware gerade aktuell auf dem Weg ist. Also grundsätzlich ist die Stimmung zumindest bei uns in der Community oder bei uns, die uns bei Twitter folgen, schon sehr positiv. Wenn man sagt, so, dass 70% eine Node laufen haben, ist super.
Das ist sehr erfreulich, auf jeden Fall. Kann aber auch an der kleinen Menge der Umfrage liegen und wen wir gefragt haben. Ne? Ich glaube, wer uns kennt und uns
nicht gehört so, hat. Nicht so pessimistisch, das ist garantiert repräsentativ, garantiert. Wobei, du hattest es neulich gesagt, Thorsten, glaube ich, ne, dass es irgendwie 14.000 Nodes insgesamt gibt oder so. Und da habe ich mich so mal gefragt, so, wie viele Bitcoiner gibt es denn eigentlich? Und das ist ja relativ schwierig, das irgendwie rauszufinden. Der Blocktrainer-Kanal hat jetzt irgendwas um die 100.000. Also irgendwie wäre ja mal ganz spannend, zu versuchen rauszufinden, wie viele Bitcoiner gibt es denn? Also wo man sagen kann, und, ne, Bitcoiner haben mehr als die Hälfte ihres Vermögens irgendwie oder einen signifikanten Anteil ihres Vermögens in Bitcoin. Gibt es ja so Definitionsversuche und dann irgendwie zu gucken, okay, wie viel Prozent davon können denn überhaupt technisch gesehen eine Fullnode laufen lassen haben? Das wär spannend.
Ich glaube, die Grenzen sind da natürlich auch sehr fließend irgendwie. Und es gibt ja so Annäherungsversuche, dass man dann anhand von den Adressen irgendwo über Chain-Analyse gibt es ja dann durchaus Firmen, die dann da schon mal so Schätzzahlen in irgendeiner Form rausbringen. Ich glaube, das Letzte, was ich weiß nicht, das war, glaube ich, im Herbst letzten Jahres irgendwann mal, da war irgendwie dann die Rede von 150 Millionen Leuten, die Bitcoin in irgendeiner Form halten, aktiv nutzen, wie auch immer. Aber ich denke mal, das ist ja dann ein Promille-Teil dann von diesen 150 Millionen Leuten, die dann irgendwo dann auch dann eine Fullnode laufen haben oder ähnliches. Also das ist ja dann schon eher so der sehr nerdige Space, der dann eher in dem Bereich unterwegs ist. Wobei jetzt ja auch dann zum Ende des Jahres ja dann auch nochmal so eine Grafik rauskam, womit ja Deutschland dann die Anzahl der öffentlichen Nodes, die halt jetzt nicht hinter Tor sind, die Rangliste weltweit ja sogar angeführt, ja sogar ein bisschen kurz vor den USA. Also wir sind hier im Epizentrum der Bitcoin-Fullnodes.
Das stimmt, also tatsächlich, wenn man so eine Umfrage im Dachraum startet, dann wird man wahrscheinlich tendenziell eher mehr Fullnode-Betreiber treffen, als wenn man diese Umfrage in, jetzt hätte ich fast Kasachstan gesagt, aber genau, also irgendwie in einem Land, in dem Bitcoin vielleicht noch nicht so verbreitet sein kann, dort finden würde. Genau, vielleicht dazu im Zusammenhang, ich habe heute mir noch mal eine Studie durchgelesen gehabt, nicht wirklich studiert, sondern etwas quer gelesen. Die ist schon ein bisschen älter, also die ist 2019 veröffentlicht worden und da ging es nochmal darum, um eine Schätzung, wie viele Transaktionen im Bitcoin-Bereich denn wirklich kriminellen Aktivitäten zuzuordnen ist. Und die Daten, die sie gesammelt haben, waren von ungefähr 2017. Und die haben eigentlich, also mit eher konservativen Methoden, also mit sehr vorsichtigen Schätzungen gearbeitet, und die kamen 2017 auf eine Nutzeranzahl von etwas mehr als 100 Millionen. Ich meine 105, 106 Millionen User 2017. Deswegen hatte mich jetzt gerade die 150 Millionen User weltweit, hatte mich doch ein bisschen überrascht. Da hätte ich doch irgendwie erwartet oder auch vielleicht gehofft, dass es noch mehr User gibt.
Mag auch mehr sein. Ich kann mich nicht genau dran erinnern.
Ah, okay.
Es ist ja auch immer spannend, egal auf welche Seite man mit irgendwelchen Angaben über Nodes, über bei Lightning, bei der Kapazität von Lightning, auch so, egal auf welche Seite du liest, da variiert das ja irgendwie auch immer um, also was nicht, ein paar hundert Bitcoin irgendwie. Also.
Ja. Gut. Eine letzte News, die ich, also weswegen ich überhaupt diese Studie da mir angeschaut habe, war, es ist der neue Chainalysis Report rausgekommen. Chainalysis ist so eine Firma, die sich, ja, ich sag mal, im Diensten, wie kann man das eigentlich sagen? In wessen Dienst stehen die eigentlich? Die versuchen, was machen die eigentlich? Was genau macht eine Firma wie Chainalysis? Sie versuchen anhand der Bitcoin-Blockchain-Daten und der Daten, die sie vielleicht von Exchanges bekommen, etwas über die Nutzer herauszubekommen oder die Nutzungsweise von Bitcoin herauszubekommen. Kann man das so zusammenfassen?
So würde ich ungefähr auch so sagen.
Okay,
halt, genau. Wo halt alle möglichen Metriken, ob sie jetzt sinnvoll sind oder nicht, halt anhand der Blockchain-Daten ermittelt werden und die dann halt in Grafik, in Graphen, in Diagrammen oder Ähnlichem dann halt aufbereitet zur Verfügung gestellt werden. Ja, und dann kann man... können die sich ja, manche sind davon frei, manche sind kostenpflichtig, kann man da halt dann seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Oder
genau. Ja. Und was halt interessant ist, ist, in diesem Chainalysis Report haben sie festgestellt, dass gerade einmal 0,15% aller Transaktionen im Zusammenhang mit Kriminalität zu sehen sind. Was ich finde, ist eine extrem niedrige Zahl. Ich habe auch nochmal geschaut, die ist in den letzten Jahren konstant gesunken. Das heißt, die Anzahl der, also dieser Vorwurf, den man ja immer wieder zu hören bekommt, dass Bitcoin ja nur von Kriminellen genutzt wird, um es mal überspitzt zu formulieren, der hat ja nun wirklich gar keinen Halt mehr. Auch wenn, glaube ich, die absolute Menge, also in Dollarvolumen gerechnet, ist es natürlich mehr geworden, aber der prozentuelle Anteil von Bitcoin-Transaktionen mit kriminellem Zusammenhang ist halt extrem niedrig. Mag das einer kommentieren? Irgendjemand eine Meinung dazu? Also,
ich habe, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Podcast das war. Ich dachte, es wäre 21, aber ich kann mich auch irren. Es war auf jeden Fall ein deutschsprachiger. Gab es ein längeres Interview mit, ich weiß nicht, ob von Chain Analysis, aber auf jeden Fall von einem Chain Analysis Unternehmen, da gibt es ja auch mehrere, mit dem Chef von denen. Und der hat halt auch gesagt, naja, es sind halt relativ wenige Leute im Verhältnis und es werden tendenziell weniger, aber Kriminelle haben natürlich einen Incentive, als erstes neue Technologien zu testen, um zu versuchen, den Strafverfolgungsbehörden einen Schritt voraus zu sein. Und je mehr sich halt Möglichkeiten etablieren, wie zum Beispiel so Chain Analysis, um das auch nachzuverfolgen, umso weniger lukrativ wird das und umso mehr verlagert sich das auch wieder oder streut sich das. Das heißt, die Tendenz müsste in jedem Fall sein, dass der Anteil krimineller Aktivitäten im Bitcoin-Netzwerk abnimmt. Sowohl durch Adoption als auch, weil es sich im Verhältnis weniger lohnt, weil Bitcoin halt trotzdem am Ende nicht anonym ist und spätestens in dem Moment, wo du von Bitcoin wieder in ein Fiat-System wechselst, du in der Regel leicht auffindbar bist.
Ja. Eine Frage, die mir gerade in den Sinn kommt. Wir haben ja eigentlich mit Lightning, also eines der Features, die wir mit Lightning bekommen haben, ist ja mehr Privacy zu haben. Kann es sein, dass sich die illegalen oder kriminellen Aktivitäten vielleicht ins Lightning-Netzwerk verschoben haben? Wäre das eine These, die man vertreten könnte?
Weiß ich nicht unbedingt. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass das so illegale Transaktionen dann primär auf so Privacy Coins abgewandert sind, sowas wie Monero oder Zcash, keine Ahnung, sowas gab es ja, glaube ich, in der Richtung, die sich ja primär dann darauf dann fokussiert haben, um die dann anonym halt sind oder anonymer als jetzt Bitcoin. Weil selbst wenn du ja Lightning benutzt, hast du ja trotzdem immer noch irgendwelche Funding-Transactions, die dann trotzdem auf der Blockchain noch nachvollziehbar verfolgbar sein können. Und du musst ja dann eigentlich KYC-freie Coins in irgendeiner Form dann bekommen, um die dann oder halt, sag ich mal, anonymisierte Coins bekommen, die du dann halt für eine Funding-Transaction benutzen kannst. Klar kannst du das natürlich mit CoinJoin oder ähnlichen Funktionalitäten, kann man sowas natürlich machen. Aber da ist dann auch dann die Frage, ist das, wer sind die typischen Kriminellen, die sowas nutzen? Was haben die Leute für ein Profil? Oder sind das halt so kleine Drogendealer? Ist das organisierte Kriminalität, wovon der wir hier reden? Da ist ja dann die Frequenz wahrscheinlich auch oder die Bandbreite extrem. Wenn da halt das organisierte Kriminalität ist, die dann eigene, weiß ich nicht, ein paar Hacker halt haben, die sich dann darauf spezialisiert haben, sowas dann zu machen. Also, keine Ahnung.
Also ich glaube, es ist auch extrem schwer zu messen. Mach du zuerst, Martin.
Spannend wäre auch die Frage, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen, haben Kriminelle durch Bitcoin eine niedrigere Zeitpräferenz?
Eine extrem gute Frage, vielleicht.
Von der Theorie her. Und wenn ja, was heißt das? Heißt das, wenn du als Krimineller Bitcoin verwendest, wirst du tendenziell eher organisiertes Verbrechen?
Wäre spannend. Oder du gehst aus der Kriminalität raus, weil du halt denkst, die Gefahr für meine Zukunft ist zu groß, also steige ich lieber aus.
Stimmt, ich habe ja schon Bitcoin, die ich eigentlich in Drogen oder sonstige kriminelle Aktivitäten investieren wollte, aber es ist ja viel besser, wenn ich diese Bitcoins aufbewahre und nicht für meine Drogen ausgebe.
Ja, genau, und weiß ich nicht.
Vielleicht nochmal zum Schluss. Ich glaube, dass das ganze Thema... Also Chainalysis ist, glaube ich, extrem schwierig. Ich hatte heute eine Studie gelesen, die am Ende zu dem Ergebnis gekommen ist, also dass 2017 46% aller Transaktionen im Bitcoin-Space im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten stehen. Hauptsächlich Käufe und Verkäufe, also vor allem Käufe auf so Darknet-Marketplaces. Ich habe mir dann mal in diese Studie ein bisschen reingelesen und habe dann erschrocken festgestellt, die haben Folgendes gemacht, es war eigentlich fair, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen legale User von Bitcoin von den illegalen Usern von Bitcoin irgendwie zu trennen. Also haben irgendwie geguckt in FBI-Berichte, wenn sie irgendwie Darknet-Marketplaces geratet haben, haben sich in den Foren angeschaut, haben sich kriminelle Berichte angeschaut und haben dann festgestellt, dass von den irgendwie 100 Millionen Usern waren gerade mal 6% der User waren tatsächlich User, die Bitcoin in kriminellen Zusammenhängen verwendet haben. Aber dann sind sie hingegangen und haben dann einfach alle Transaktionen dieser als kriminell identifizierten User als kriminelle Transaktionen bewertet. Und stellten dann fest, so, ja, okay, und diese kriminellen Transaktionen, die halt, keine Ahnung, da haben halt Leute 2017 irgendwie ihr Gras, ne, für 10, 20 Euro bei ihrem Dealer gekauft. Wie auch immer sie es geschafft haben. Also sie haben halt festgestellt, ohne weitere Differenzierung, ja, 46% aller Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk sind im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten. Das nur, um halt nochmal irgendwie rauszustellen, ich glaube, es ist extrem schwierig, auch jetzt, gerade heutzutage, wo wir viele Privacy-Features wie zum Beispiel CoinJoin haben, wo wir das Lightning-Netzwerk haben, da wirklich eine seriöse Zahl herauszubekommen, was denn jetzt tatsächlich der Anteil der kriminellen oder der Transaktionen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten ist.
Ja, da war bei dem gleichen Podcast, wo diese Coin-Analysis war auch eine Episode mit dem Vorsteher der bayerischen Krypto-Strafvollzugseinheit. Genau, ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber.
Das war beim Bitcoin Verstehen Podcast. Das weiß ich. Da war einer tatsächlich kein Polizist, sondern jemand, glaube ich, von der Staatsanwaltschaft oder so, ne?
Genau.
Ja, okay. Ja.
Den Podcast habe ich auch gehört.
Ja, der war aber gut. Also,
Der war gut. Der hat so ein bisschen gesagt, ne, wo sie versuchen, eigentlich würden sie ja am liebsten irgendwie sagen, jeder, der, ne, wo, so nach dem Motto Tainted Coins, jeder, der irgendwo irgendwann mal irgendwas Illegales gemacht hat und dann eine Transaktion zu seiner Wallet hatte, alles kriminell, das nehmen wir direkt irgendwie so schon hin. Was aber einfach technisch halt einfach schwierig ist, weil es gibt ja sogar dieses Konzept von Dust Attacks, wo du einfach sagst, okay, du nimmst ein kontaminiertes Wallet und dann schickst du einfach random einzelne Sats irgendwo hin. Und damit sind theoretisch alle anderen kontaminiert. Und so ganz spannend. Oder auch vor einiger Zeit war ja dieser Verkauf von Bitcoin in NRW aus, also beschlagnahmten Bitcoin oder so, wo dann auch sind die Adressen alle bekannt. Dann kannst du ja theoretisch auch hingehen und sagen. Und jetzt einmal ein paar kontaminierte Bitcoin dazu.
Gut, dann glaube ich, sind wir jetzt für heute soweit durch. Wo wir jetzt bei dem Thema nochmal das gesamte Thema von der Folge nochmal nehmen, vielleicht die Frage an euch, an eure Hörer, wie hat sich denn euer Lebensstil verändert? Hat sich eure Zeitpräferenz durch die Beschäftigung mit Bitcoin verändert? Wir werden jetzt in dem Zuge, dann wenn wir die Folge rausbringen, nochmal eine ähnliche Umfrage, wie wir es jetzt auch mit den Full Notes gemacht haben bei Twitter und vielleicht dann auch in der Telegram-Gruppe mal starten, um einfach mal so abzuprüfen, wie sich das denn bei euch so verändert hat oder auch nicht. Kann ja auch sein, dass es ja auch schon vorher dann, dass ihr schon vorher eine entsprechende Zeitpräferenz hattet. Und ja, lasst uns da gerne in den Austausch gehen, gebt uns da mal Feedback und da können wir gerne dann auch ein bisschen in den Gruppen oder auf Twitter diskutieren.
Vielen Dank auch an den Martin. War echt schön, dass du dabei warst. Hat mega viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema Zeitpräferenz zu sprechen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Und ich kann anderen, die irgendwie sagen, boah, hätten wir auch mal Bock, irgendwie dabei zu sein, die Gast-Experience hier sehr empfehlen.
Ah, oh, danke schön. Das freut uns.
Das ist sehr nett.
Ja.
Du hast auf jeden Fall eine Bereicherung für den Podcast, hast viele neue Aspekte reingebracht, die wir jetzt wahrscheinlich ohne dich jetzt nicht dabei gehabt hätten, deswegen vielen Dank dafür.
Genau, folgt uns bei Twitter, bewertet uns auf den üblichen Plattformen bei Apple und bei Spotify, denkt immer dran, focus on the signal, not on the noise, bis zum nächsten Mal.
Schönen Abend.
Ciao.